Läuft.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute sprechen wir über Darmstadt. Nee, machen wir nicht, Jürgen.
Nein. Achso, na, das hatten wir ja schon.
Ja, das hatten wir schon. Deswegen sprechen wir heute ein bisschen über das Spiel gegen den VfL Bochum. Aber es ist ja gut was los beim BVB. Und ursprünglich hatte ich dir ein anderes Thema der Woche geschickt, habe mir jetzt aber überlegt, lass uns ein bisschen zurückkauen. Ist natürlich auch super.
Wiederkäuer,
ja, fantastisch. Lass uns zurückschauen auf die Zeit von Giovanni Reyna bei Borussia Dortmund. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, das ein bisschen zu bewerten. Ja, als er damals hier hinkam, hatte man natürlich auch große Hoffnungen. Teilweise hat er wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht, teilweise dann wieder nicht, war oft verletzt. Hat nicht sollen sein, kann man eigentlich sagen, im Moment als Bewertung der Personalie. Aber darüber sprechen wir nachher. Und wir haben natürlich etliche Hörerfragen. Auch ein bisschen was fürs Vorgeplänkel ist reingekommen. Und um das ein bisschen abzukürzen, beschäftigen wir uns im Prinzip direkt damit. Da sind ein paar schöne Sachen mit dabei. Quiz ist neuerdings anscheinend wieder in. Hast gesehen?
Gamification.
Ja. Das bedeutet auch mehr Interaktion und Engagement.
Okay, sicher.
Ja,
und
weil,
ist es interaktiv?
Weil du merkst ja auch, wir gehen direkt drauf ein.
Ja.
Entschuldigung. Aber sehr interessante Quizfragen und zwar, welcher ehemalige BVB, vielleicht sollte man nochmal von vorne anfangen, ich weiß es nicht, was ist denn da los?
Hast du das auch alles wieder gekäut?
Nee. Welcher ehemalige BVB-Spieler hat bei folgenden Clubs gespielt? Ja, gut zuhören, Augen zulassen, das passt sehr gut. Ferencváros Budapest, Schalke 04, St. Rüden, Kaiserslautern, Karlsruhe, dann Dortmund, Stuttgart, Ingolstadt und wieder Ferencváros.
St. Rüden aus Belgien, ne? Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept geworfen. Aber Schalke und Dortmund und danach noch in der Bundesliga geblieben. Ferencváros. Tamás Hainal?
Es ist korrekt. Der nächste ist deutlich einfacher aus meiner Sicht. Mhm. Atletico Mineiro, Borussia Dortmund.
Stopp, ich möchte lösen.
Bitte?
Leonardo de Deus Santos.
Ja, das ist korrekt. Und danach Eskişehirspor. Bestimmt falsch ausgesprochen. Ja.
Eskişehir.
Eskişehirsport.
Ja, Eskişehir.
So, jetzt pass auf. Der nächste ist auch sehr einfach. Kannte ich auch. Mainz, Dortmund, Kölle, Saint-Étienne, Union, Denizlispor und Altach.
Neven Subotic.
Ich muss ganz ehrlich sagen, davon hätte er sich 2-3 Stationen auch sparen können. Ne?
Es kommt, wie es kommt.
Sparta Prag. So, jetzt muss ich mich aber mal konzentrieren hier an der Stelle. Sparta Prag, BVB, Arsenal und nochmal Sparta. Ja, das ist relativ simpel.
Das muss Thomas Rosicki gewesen sein.
Das ist korrekt.
Auch jetzt noch Sparta Prag.
Ja, und dann BVB, Brügge, Energie Cottbus, FSV Frankfurt, SC Paderborn, Werder Bremen U23, finde ich auch sensationell, F91 Düdelingen, FC Frohlinde und VfL Bochum Betriebsmannschaft seit 2021 bis heute.
War da Energie Cottbus dabei?
Ja, ne? Also pass auf. BVB, ja, Brügge, ja. Cottbus, FSV Frankfurt.
Ich hab zwei im Kopf. Kruska oder Brenzka, aber Frohlinde ist doch Kastrop, dann war es wahrscheinlich Marc-André Kruska.
Das ist auch korrekt. Stark von dir, Jürgen, muss ich sagen. Hier haben wir auch noch was Schönes.
Brenner war ja Lünen, ne? Und Kruska Kastrop. Ja.
Ja. Ja, du bist schon so lange hier, dass du die noch kennst.
Hm. Als Spieler, ja. Also als, ja.
Vorgeplänkel BVB. Leute auf Jobsuche. Wer ist geeignet für Bartender, Pastor? Okay, der ist zu offensichtlich, wird hier geschrieben. Hausmeister, Journalist, Zirkusartist, Politiker und Clown sowie James Bond.
James Bond? Mats Hummels?
Ja, okay.
Ja, ja. Mhm.
Der Clown?
Oh. Jadon Sancho?
Ja, es kann gut sein. Wer ist der Politiker? Politiker erzählen ja gerne einen vom Pferd.
Politiker können auch nicht immer das sagen, was sie eigentlich sagen wollen, weil sie natürlich gewissen Zwängen unterliegen.
Oh, okay, ja.
Also diplomatisch ist natürlich Sebastian Kehl.
Ja, okay, das passt.
Ja, ja. Mhm.
Wer ist der Zirkusartist? Also der Zauberer sozusagen?
Karim Adeyemi.
Mhm.
Ja.
Ja. Wo nicht jeder Trick auch glückt, meinst du, oder?
Aber zumindest kann er ein Salto, ein Rückwärtssalto, ein Flicklock wahrscheinlich auch. Handstand-Überschlag dürfte kein Problem sein.
Okay. Journalist? Also der, der hinterfragt?
Der. Vielleicht Niklas Füllkrug?
Okay, ja, nicht schlecht. Wer ist der Hausmeister?
gute Frage. Hausmeister. Hat das besucht? So Stereotyp-Hausmeister, ne? Ja, schwierig. Wer räumt denn immer alles auf und sowas?
Wer sorgt für Ordnung?
Beim BVB Arne Niehörster, Teammanager.
Mhm. Und der Barkeeper?
Sehr interessant. Marius Wolf.
Marius Wolf. Oh ja, ja, ja. Finde ich nicht schlecht. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Ja. Sehr gut. Dann können wir weitergehen, denn wir haben weitere tolle Fragen bekommen und zwar. Quiz, zweiter Teil, diesmal aus dem Kreuzviertel. Ach, Wolfgang, ich grüße Wolfgang explizit, denn
Hallo.
Er hat meinen Freund Olli getroffen nach dem Auswärtsspiel in Köln und kam irgendwie aus dem Theater mit seiner Familie. Wolfgang, beim nächsten Live-Podcast möchte ich, dass du mit deiner kompletten Familie kommst. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich erwarten kann von ihm, dass, wenn er im Publikum sitzt, Frau und Kinder mit dabei sind.
Wenn die BVB-Fans sind und das sie interessiert.
Das ist mir doch egal.
Ach so, gut. Zwangsverpflichtet.
Natürlich.
Okay.
Natürlich. Er fragt, welche BVB-Legende spielte in verschiedenen Teams mit, Achtung, Armin Fee, Uli Borowka, Patrick Berger, Ruben Sosa und Bjarne Goldbeck zusammen? Das ist nicht einfach.
Ist vor allem auch viel langes her davon. Lange
ist ja 90er.
90er,
also,
okay.
Borowka, Berger, Ruben Sosa.
Borowka habe ich jetzt mal bei Bremen. Berger, Patrick Berger, hat der außer Dortmund noch in Deutschland irgendwo anders gespielt?
Nein, nur Liverpool.
Okay. Ja, genau.
Ruben Sosa.
Sosa auch dort. Und dann weiter?
Bjarne Goldbeck,
Goldbeck
und Armin Fee.
Goldbeck, Kaiserslautern? Wo hat Armin Fee denn aktiv gespielt?
Ich würde ihn eher so im Norden verorten.
Und es geht um eine BVB-Legende, ja?
Ja, steht da. Welche BVB-Legende spielt in verschiedenen Teams mit diesen Spielern?
Kalle Riedle?
Ich glaube, ich weiß es nur bei Bjarne Goldbeck. Da bin ich...
Was mit Kalle Riedle?
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also er hat mit Borowka in Bremen gespielt, mit Berger in Dortmund, mit Ruben Sosa.
Kommt hin.
In Dortmund.
Ja.
Mit Berger vielleicht sogar, ja, und mit Bjarne Goldbeck. Wir sagen Kalle Riedle. Und Wolfgang löst auf.
Wolfgang muss auflösen. Der ist aber wirklich einer für
Kopf. Ja, den finde ich aber richtig gut.
Richtig gut, stark.
Welcher Stürmer in der Geschichte des BVB hat 0 bis 1 Bundesliga-Tore? Ich nenne einen Amor.
Keine Ahnung, wie viel hat denn Harry de Schäfer damals gemacht?
Nein,
haben wir schon ein paar gemacht.
Ja, ich hätte jetzt sowas gedacht wie Viktor Ekpeba, aber ich kann sein, dass der mehr als eins hat.
Ja, aber viel mehr waren es dann auch doch nicht.
Schwierige Frage.
Sehr schwierige
Müssen
Frage.
Müssen wir viel drüber nachdenken.
Ja, ja, ja. Und das, weit runter in den Keller, in das Archiv.
Entweder oder lassen wir mal aus.
Ja.
Aber hier gibt es auch noch eine schöne Quizfrage für dich. Welcher aktuelle BVB-Spieler hat auf seinen früheren Stationen schon mit folgenden 5 Spielern zusammengespielt?
Oh, diese Quizzes mag ich.
Ja, das finde ich auch sehr geil. Bitte mehr davon. Hm. Von Horst kommt das. Hakan Çalhanoğlu. Chicharito, Mitchell Weiser, Jongmin Son und Kyriakos Papadopoulos.
Das waren ja jetzt am Anfang 4, die auch in Leverkusen waren, ne?
Ja.
Und
ist fast schon zu einfach.
Kyriakos Papadopoulos, Leverkusen, da sind wir doch bei Emre Can, oder?
Nein, ich glaube nicht. Ich würde einen anderen nennen.
Darf ich nochmal draufschauen? Oder steht die Lösung da irgendwo?
Nein, Çalhanoğlu, Chicharito, Weiser, Son und Papadopoulos. Der war natürlich auch auf Schalke.
Ja. Weiser war Leverkusen, dann Bremen, Chicharito, auch kenne ich auch nur eigentlich aus Leverkusen. Çalhanoğlu hat Hamburg, Leverkusen. Und
echt, Emre Can war deine Lösung, ja?
Nein, aber der ist ja zu jung. Aber bei Emre war ja in jungen Jahren auch in Leverkusen, ne?
Also meine Antwort wäre eine andere.
Ich glaube, gib mir noch eine Sekunde. Aktueller BVB-Spieler.
Bin erstaunt.
Ja, vielleicht stehe ich auch einfach auf dem Schlauch.
Ich denke, ja. Meine Antwort kann natürlich falsch sein und deine eventuell richtig. Ich glaube aber, meine ist richtig.
Ich denke noch ein bisschen weiter, aber vielleicht können wir jetzt auch nicht so lange nachdenken. Es muss ja schnell kommen, ne? Tut mir leid. Zeit ist ausgelaufen, mir fällt nichts außer Emre Can ein.
Julian Brandt.
Meinst du? Wo hat er denn mit Papadopoulos dann gespielt?
Na, in Leverkusen.
Ach stimmt, der war am Ende da nochmal, kann das sein? Ja, das hatte ich gar nicht mehr auf den Schirm. Ich dachte, deswegen sagte ich, die ersten vier Leverkusen, aber dass Papadopoulos da gespielt hatte, hätte ich jetzt nicht drauf gewettet.
Oder? Ich meine schon.
Wir werden sehen, wenn die Lösung kommt.
Wir werden sehen, wenn Horst die Lösung aufschreibt.
Ja.
Aber das macht natürlich Spaß. Wir haben hier noch viel an anderen Geschichten, aber so viel. Eine letzte von Vorgeplänkel. Was war euer schlimmstes Auswärtsspiel? Bei mir war es 95 das 6:3 gegen das magische Dreieck. Achso, das war das prägendste Stadionerlebnis von ihm, weil er hat drei Sachen genannt.
Okay.
Achso, prägendstes Stadionerlebnis, schlimmstes Auswärtsspiel und sympathischste Auswärtsfans international. Und da hat er gesagt 6:3, 95 gegen das magische Dreieck, 96 das Pokal aus in der Lohr Heide. Und ja, die Fans aus der Region Bourgogne-Franche-Comté.
Okay, also schlimmstes Auswärtsspiel. Bemerkenswert und mir in Erinnerung geblieben, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal. Es war so, weiß nicht, 92, 93, glaube ich, in der Saison, spielte der Borussia Dortmund beim KFC Uerdingen. Ich glaube, sie hießen schon nicht mehr Bayer Uerdingen, schon KFC Uerdingen.
Oder vielleicht genau?
Noch 92, 93?
Ah, es müsste noch Bayer Uerdingen
gewesen, sein. Auf jeden Fall in der alten Grotenburg-Kampfbahn.
Ja, die ist immer noch alt und gibt es ja immer noch.
Genau, und Da war dann hinterm Gästebereich, gab es dann also tatsächlich nicht sowas wie sanitäre Anlagen, sondern da war einfach nur so ein Dach drüber und da war so eine Pinkelrinne und das war's dann. Das war schon vom Niveau her, dafür, dass das Bundesliga da war, schon grenzwertig. Das war grenzwertig.
Ich überlege, schlimmstes Auswärtsspiel.
Schlimmstes Auswärtsspiel und prägendstes BVB-Stadionerlebnis. Ja gut, da kann ich jetzt 23 vielleicht aufzählen.
Also schlimmstes Stadionerlebnis oder Auswärtsspiel für diejenigen, die im Auswärtsblock waren in dem Moment, war glaube ich Champions League Olympique Marseille 2011, 0:3 verloren, okay. Mhm. Ich hatte da einen deutlich besseren Sitzplatz. Möchte nicht in die Tiefe gehen, aber es war ganz nett in der Loge. Und auf jeden Fall sah ich im Auswärtsblock die Fans und das war die Zeit, wo das Stadion umgebaut wurde.
Ja.
Und es gab im Auswärtsblock keine Toilette.
Gar keine.
Das war natürlich äußerst unglücklich.
Das baut Druck auf.
Das baut Druck auf und ich denke, da gab es ordentlich Druck.
Ja. Sympathischste Auswärtsfans in Dortmund oder wo Dortmund auswärts war?
International auf jeden Fall.
Ansonsten würde ich Dortmund auswärts bei Manchester United 97 Champions League Halbfinale Rückspiel nennen.
Ganz da warst du gewesen?
Da war ich gewesen und ganz lustig, ich sprach kürzlich mit Stefan Reuter darüber und er hatte dieselbe Erinnerung wie ich. Dortmund gewann ja damals 1:0 zu Hause und dann auch 1:0 auswärts und Jürgen Kohler hat alles von der Linie weggekratzt, was hätte reinfliegen können. Und Dortmund war so klein und Manchester United war so groß und Theater of Dreams und was auch immer. Und dann musste man ja auch damals schon als Gästefan im Auswärtsblock immer noch ein bisschen warten nach dem Spiel, bis man dann rausgehen durfte. Und direkt neben dem Gästeblock war wirklich vollbesetzter United-Rang und die gingen nicht raus, sondern sie applaudierten. Sie haben, die englischen Fans haben Borussia Dortmund applaudiert für die Leistung, für den Einzug ins Halbfinale und sie haben den Gästefans gratuliert und ihnen applaudiert. Und es gab dann fast so ein Wechselgesang zwischen den Dortmunder Fans auswärts und den United Fans zu Hause, die direkt nebeneinander waren. Und das war sehr respektvoll, sehr gentlemanlike und mega sportlich und fair und alles friedlich. Ja, also wir haben es dann schon irgendwie so ein bisschen angerempelt, so guck mal, die Engländer, die gehen gar nicht, ne, und hatten halt schon Bedenken, was auch immer. Man hat da ja Vorurteile im Kopf, was da so alles passieren könnte. Und es war so zwischen Fans mit eins der schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Das war wirklich toll. Mhm. Und Stefan Reuter hatte das genauso in Erinnerung und berichtete auch, das war ja, sagt er halt, man ja im Spiel auch noch Gänsehaut, wenn man sieht, dass die Engländer da noch irgendwie aufstehen, applaudieren, gratulieren und auch in der Niederlage dann Größe zeigen und Borussia Dortmund beglückwünschen zum Einzug ins Champions League-Finale damals.
Schöne Anekdote an der Stelle.
Ja.
Hat mir sehr gefallen und uns gefällt auch dieses Quiz. Es gab ja zuletzt immer diese Tendenz zum Entweder-Oder, aber Quiz ist natürlich auch ist eine schöne Sache. Ich war letztens hier in einem Pub-Quiz. Ich wollte eigentlich nur das Finale der Darts-WM, Entschuldigung, das Finale der Darts-WM, nee, wollte ich gar nicht gucken, das Halbfinale. mit zwei Freunden, die mich besucht haben. Und dann haben wir nichts gefunden und dann sind wir da in einen Pub auf der Hohen Straße, der Beziehung zu London hat. Mhm. Jeder, der in Dortmund wohnt, weiß jetzt, was ich meine, aber ich wollte ja keine Schleichwerbung machen. Also sind wir da rein und dann hieß es, ja, ihr könnt euch da gerne hinsetzen. Und es war toll, hat echt Spaß gemacht und da werde ich jetzt vielleicht ab und an mal vorbeischauen. Also ein Pub-Quiz.
Ja.
Und deswegen schön. Quiz hier. Vielleicht machen wir auch mal eine Veranstaltung.
Also du kannst auch gerne hier noch eins mit Getränken reichen, sonst machen wir hier einen Quiz und einen Pub draus. Mhm.
Wie wär's mal mit einem Quiz-Podcast, BVB-Quiz-Podcast vor Publikum?
Oh ja.
Ja?
Ja.
Okay. Wir müssen ja da nicht über das Aktuelle sprechen.
Ja, aber die Quiz-Fragen können sich ja in alle Richtungen drehen. Ja, Hauptsache, natürlich. Sie sind schwarz-gelb angefärbt.
Ja. Ja, fantastisch. Ja. Das machen wir. Und da machen wir dicken Reibach. Nehmen wir 45 Euro Eintritt und geben nur 5 Euro in den Jackpot raus. Dann machen wir 40. Wir teilen uns das, wir beide.
Ist dann all you can drink, oder?
Haben wir jeder 20 Euro pro, sagen wir mal 100 Leute nehmen teil, haben wir jeder 2000 Euro verdient.
Nee. Nee? Nee, das machen wir gerne. Wir laden ein paar Leute ein. Können die was gewinnen?
Ich würde die 2000 Euro nehmen.
Das ist, was soll ich mit dem Kollegen machen?
Nein, wir denken uns doch was aus.
Ja.
Das könnte eine Idee sein, oder? So, und apropos ausdenken.
Ja. Jetzt denk dir mal die Überleitung aus.
Da habe ich gerade keine, aber wir sprechen jetzt einfach. Sollen wir noch über das Spiel am Wochenende sprechen?
Borussia Dortmund hat 3:1 gewonnen gegen den VfL Bochum. Gute Startphase, 1-0 in Führung gegangen. Weitgehend im Griff gehabt das Spiel. Es fehlte ein bisschen die letzte Gier aufs zweite Tor. Dann kommt leider ein unglückliches 1:1. Eigentor von Schlotterbeck. Vorher dämlicher Ballverlust auf der rechten Seite. Süle, Meunier beteiligt und vorne die Spieler, die sich nicht richtig angeboten hatten. Dann hat sich der BVB, wie auch vorher in Köln, zu Beginn der zweiten Hälfte sehr schwer getan. Bochum hatte durchaus Chancen, in Führung zu gehen. Dann kommt einer der schönsten Spielzüge des Tages, 2-1 für Dortmund und dann haben sie es eigentlich gut wegverteidigt und in der Nachspielzeit noch einen zweiten Elfmeter bekommen und 3:1 gewonnen.
Verdient?
Ja.
Hab aber gelesen, dass der ein oder andere gesagt hat, es geht schon wieder los, kaum haben wir wieder bessere Gegner, tun wir uns schwerer.
Ja, Bochum war sicherlich stärker an dem Tag als vorher Köln und erst recht auch als Darmstadt. Aber ja, der BVB hat sich zeitweise ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt in den ersten 3, 4, vielleicht auch 5 Spielen nach dieser Winterpause mit all dem Trubel drumherum und Umformung im Trainerteam und teilweise in der Mannschaft darum geht, sich zu finden, sicher zu werden in Abläufen, Selbstvertrauen wieder aufzubauen, das komplett im Keller war, Richtung Weihnachten. Und ich würde da jetzt die B-Note nicht überbewerten. Die A-Note sind 9 Punkte, 10:1 Tore aus diesen Spielen. Man ist schon wieder in den Champions League-Rängen drin, kann am Freitag mit dem Sieg in Heidenheim sogar auf Platz 3 springen vorübergehend. Und das ist erstmal die Pflicht und die Kühe, die wollen wir alle sehen, keine Frage. Aber die kommt dann erst im zweiten Schritt, glaube ich.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst, oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Vielleicht schauen wir in diesem Segment nicht nur auf Bochum zurück, sondern auch schon auf Heidenheim voraus, weil das haben wir im Podcast zuletzt selten gemacht, dass wir wirklich richtig explizit mal auf den nächsten Gegner geschaut haben. Und das Spiel findet ja schon am Freitag statt, also ist das vielleicht gar nicht so uninteressant, wenn wir das jetzt thematisch mit reinnehmen. Heidenheim, das ist ganz witzig, da ist jetzt der Riesenhype, weil alle BVB-Fans wollen unbedingt zu diesem Ground.
Ja, der fehlt noch vielen.
Ja, aber dann habe ich gesagt, pass mal auf, ist doch egal, die spielen nächstes Jahr auch wieder in der Bundesliga.
Ja, da kannst du von ausgehen.
Und das sagt sehr viel über diese Mannschaft, über den Trainer Frank Schmidt und was sie da in Heidenheim in den letzten Jahren aufgebaut haben. Die sind von Anfang an in der Liga souverän drin und ans Hinspiel möchte ich gar nicht denken.
Nö, möchten die Dortmunder auch nicht so gerne. Ja, also 1. FC Heidenheim ist schon die Überraschungsmannschaft der Saison. Ich glaube, das kann man und muss man so deutlich sagen, abgesehen von Bayer Leverkusen. Und wenn man sieht, welche Mannschaften hinter Heidenheim stehen, hinter diesem Aufsteiger, der Neues in der Bundesliga noch nie da war, dann kann man schon jetzt konstatieren, die haben sehr, sehr viel richtig gemacht, was sie über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, aufgebaut haben, mit natürlich Trainer Frank Schmidt in erster Linie und dem wirtschaftlichen Potenzial, was sie da auch dazu gewonnen und bekommen haben. Aber sie haben es eben klug und schlau aufgebaut und deswegen, glaube ich, gibt es auch kaum jemanden im Fußball Deutschland, der ihnen das missgönnt. Das muss man natürlich fragen, ob der Name Heidenheim so einen großen Klang hat, dass er für die Bundesliga ein großes Zugpferd ist. Nee, aber sie haben ja eben nachgewiesen, dass sie richtig schlau, nachhaltig und auch wertschöpfend gearbeitet haben da. Und die Mannschaft, die sie da jetzt auf dem Platz stehen, die identifiziert sich voll mit ihrer Aufgabe. Die ist stimmig zusammengesetzt und denen gönne ich eigentlich jeden Erfolg gerade.
Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt einer da so überragend wäre, dass 5 andere Bundesligisten sagen, den wollen wir verpflichten. Das mag ich eigentlich, weil dann ist die Chance groß, dass sie nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen mit dem exakt gleichen Kader, also ein oder andere Abgänge wird es schon geben, ist ja immer so, aber die machen da einen guten Job und ich glaube, so wird der Verein auch für andere Spieler attraktiver. Das muss man ja auch dann immer überlegen und ich habe da höchsten Respekt vor. Also du hast gerade gesagt, ja, sie sind nicht ein Zugpferd der Bundesliga, aber dass sie 50 Jahre oder 60 Jahre besser gesagt später in der Bundesliga auftauchen als manch anderer Verein, da können die jetzt nichts dafür. Die haben sich das in den letzten Jahren erarbeitet und ja, dann sagen die Fans, wir würden aber Liga nach Kaiserslautern fahren oder zum HSV oder dahin. Ja, aber diese Vereine arbeiten schlechter anscheinend und die haben deutlich größere Stadien und Heidenheim spielt da in einem Ding für 15.000 Leute. Ja, aber Hut ab, also wenn du so agierst und sie sind in Dortmund damals auch extrem gut aufgetreten.
Ja, ans Hinspiel haben wir natürlich auch nochmal eben gedacht, auch bei der Pressekonferenz zum Spieltag mit Edin Terzic und Dortmund spielt da richtig gut für 2-0, kriegt das 2-1, kann sogar das 3-1 machen, mehrfache dicke Chancen gehabt und am Ende steht es 2-2 und es war eine dieser Leistungen, wo sich dann anschließend alle fragen, was ist nur mit Borussia Dortmund los, was machen die denn da? Ne, lassen sich von Gegentoren verunsichern, haben diese Schwankungen im Spiel, etwas, was sich ja dann auch durch die ganze erste Hälfte der Saison durchgezogen hat. Und Heidenheim, die rennen bis irgendwie die Füße glühen, habe ich das Gefühl. Haben aber auch tolle fußballerische Elemente darin. Niklas Beste mit seinen Standards, stark, sehr stark. Und noch andere Dortmunder, ne? Patrick Meinke hat eine BVB-Vergangenheit natürlich, Leonard Maloney. Das ist schon eine Truppe, die sich lohnt anzugucken und die auf ihre Art und Weise ja auch Spaß macht und definitiv ihre Berechtigung hat, in der Bundesliga dabei zu sein. Jetzt haben sie jetzt 23 Punkte. Also da brauchen sie gar nicht mehr viel, um schon sicher drin zu bleiben, wenn man sich anguckt, wie die da unten rumkrebsen.
Ach, die brauchen noch vielleicht 10 Punkte,
ja,
oder?
Ja, mehr nicht.
Spricht auch nicht für die anderen.
Das ist so.
Ja, aber spricht für Heidenheim, dass sie jetzt schon 23 haben. Das sagt ja auch ein bisschen was aus. Ja, Niklas Beste hat ja auch mal beim BVB gespielt. Mhm. Und der tritt gute Freistöße. Das wird auf jeden Fall so ein Thema werden. Und glaubst du...
Standards vermeiden, steht im Matchplan von Edin Terzic, kann ich dir jetzt schon garantieren.
Ja, kann ich dir jetzt schon sagen, wird nicht funktionieren.
Na,
Standards vermeiden ist schwer. Also ja, die eine oder andere Ecke oder Freistoß
wird's geben. Ja, aber möglichst. Ne? Also keine unsinnigen Foulspiele, 30 Meter rund ums Tor etc.
Um da nochmal den Bogen zu spannen zu dem Spiel gegen Bochum und vielleicht auch zu dem in Köln und dem in Darmstadt. Glaubst du, dass die Leistung, die man am Sonntag gezeigt hat, ausreicht, um in Heidenheim zu gewinnen?
Über 70 Minuten ja, 75 Minuten die Viertelstunde nach der Pause, dann könnte es schwierig werden.
Ich glaube, dass da jetzt in Heidenheim so eine Euphorie herrscht vor diesem Spiel. Ich meine, das ist nach dem Heimspiel gegen die Bayern für die größte Nummer in der Saison.
Wenn man absieht von Lokalkolorit Stuttgart, Freiburg.
Ja, klar, so. Aber ich glaube, die haben so Bock da auf das Spiel. Die werden alles reinwerfen und auch mit dem, was sie im Hinspiel gelernt haben, wie man Borussia Dortmund bespielen muss, um erfolgreich zu sein, mutig einfach unter Druck setzen, dann vielleicht sich wieder zurückziehen. Das haben sie damals wirklich sehr gut gemacht. Ein sehr gutes Spiel gemacht in Dortmund, finde ich. Und also ich glaube, das wird verdammt schwer werden. Das wird echt eine Aufgabe.
Ja, ich glaube, es ist von den ersten vier Gegnern jetzt der schwerste, gerade auch nochmal auswärts in Heidenheim zu spielen. Und ich bin gespannt, aber ich habe jetzt auch den Eindruck, dass beim BVB das eine oder andere greift, dass das Zusammenspiel, das Verständnis füreinander, untereinander, auch die taktischen Maßnahmen, die jetzt im Winter nochmal getroffen wurden, mit Dreieraufbau, mit vielleicht dann Marzen auf der Sechs noch dazu reinziehen, um einfach einen weiteren Anspielpartner zu haben, mit vielen Dreiecken auf dem Platz, mit vermehrtem Flügelspiel wieder, um nicht durch die Mitte und so leicht ausrechenbar zu sein. Also da funktioniert schon das eine oder andere. Die Restverteidigung steht, glaube ich, relativ gut. Der BVB hat ja 11 Tore geschossen, davon nur eins ins eigene Netz und noch keins von einem Gegner bekommen, so müssen wir es ja sagen. Obwohl schon auch Torschüsse und auch Chancen für die anderen Mannschaften dabei waren. Ich würde schon sagen, dass es jetzt nochmal so eine kleine Reifeprüfung ist. Wie weit sind die Fortschritte gediehen? Aber ich glaube, dass es auch der Anspruch und die Verpflichtung der Mannschaft ist. Ne? Wir reden dann immer mit so Floskeln und Edin Terzic sagt immer, wir müssen den nächsten Schritt machen und noch einen Schritt weitergehen. Ja, aber das muss auch passieren.
Hast du das jetzt in den letzten Spielen so wahrgenommen?
Ja, Köln gegenüber Darmstadt war auf jeden Fall ein Fortschritt. Bochum gegenüber Köln war ein kleinerer Fortschritt, so fast eher auf einem Niveau, ein bisschen besser, weil der Gegner natürlich auch stärker war. Heidenheim wird jetzt nochmal ein stärkerer Gegner sein als die vorherigen drei und dann muss natürlich auch beim BVB die Entwicklung weitergehen.
War das letzte Woche, wo die Leute gesagt haben, du sollst nicht mehr tippen, weil du in der Regel immer daneben liegst?
Habe ich noch nie von gehört.
Ja, deswegen frage ich dich jetzt nicht, wie das Spiel ausgeht. Wir sprechen aber jetzt über Giovanni Reyna. Ich habe es ja eben angedeutet.
Ja.
Nottingham Forest, weil er will nicht nach Marseille. Passt natürlich auch, er spricht die Sprache, ist für ihn deutlich einfacher. Nottingham ist, ich glaube, jetzt in der zweiten Saison nach dem Aufstieg in die erste Liga wieder mit...
Ja, das ist kein Aufsteiger.
Mhm. Ja, genau. Traditionsverein, übrigens der einzige Verein in der Geschichte des Weltfußballs, der den Europapokal der Landesmeister häufiger gewonnen hat als die nationale Meisterschaft. Finde ich sehr interessant.
Nämlich einmal, oder was?
Ja, einmal Meisterschaft und dann den Landesmeisterpokal gewonnen und dann den Titel verteidigt.
Wow.
Und absoluter Traditionsverein, Robin Hood, ja, wer kennt ihn nicht?
Ja.
Und
spielt er da noch, oder?
Jetzt geben sie dem Geld ein bisschen BVB. Sie, ja. Also heute ist irgendwie heute ist irgendwie das Eichhörnchen drin, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls 15 bis 20 Millionen soll es geben, wenn sie ihn fest verpflichten. So. Nee? Du schützt den Kopf? Mehr?
Nee, falsche Information. Oh. Hast du dir die falschen Kanäle dir angeschaut?
Ja.
Also Borussia Dortmund verleiht den Spieler für ein halbes Jahr, 1 Million Leihgebühr. Nottingham Forest übernimmt das komplette Gehalt, das der BVB dann in dieser Zeit einspart. Es gibt keine Kaufvereinbarung, keine Option, keine Verpflichtung, nichts dergleichen. Stand jetzt kommt der Spieler im Sommer einfach wieder zurück zu Borussia Dortmund. Und Chapeau, kluger Schachzug von Sportdirektor Sebastian Kehl. Reyna wird beim BVB verlängern, sodass sein Vertrag nicht 25 ausläuft, sondern erst 26. Was dann die gute Nebenauswirkung hat. Ich habe das Wort vergessen.
Nebeneffekt,
das wollte ich sagen. Dankeschön. Da war das Eichhörnchen wieder. Dass Borussia Dortmund und der Spieler im Sommer nicht gucken müssen. Ne? Wir gehen ins letzte Vertragsjahr, verkaufen, verlängern, was auch immer, was machen wir jetzt? Sondern es ist erstmal sicher, dass da kein Druck besteht, ihn im Sommer verkaufen zu müssen. Und das ist eine gute Option für Borussia Dortmund, auch für Giovanni Reyna. Denn der kommt jetzt zu einem abstiegsgefährdeten Premier Liga-Club. Das ist nicht so einfach, sich da zurechtzufinden. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert der Tapetenwechsel, vielleicht aber auch nicht. Und wenn man ihn dann im Sommer abgeben müsste, vor dem letzten Vertragsjahr, dann wäre sein Marktwert sicherlich nicht gestiegen und auch die Verkaufsmöglichkeiten, die Interessenten, die ja jetzt schon nicht in der Liga waren, wie sich das Lager Reyna sich das erhofft hatte, wenn wir jetzt über ganz unten England reden oder über Marseille, vielleicht Club Nummer, also vom Publikum her vielleicht Nummer 2 in Frankreich, aber vom Renommee, vom Gewicht her gerade aktuell nicht so weit oben gerankt und sondern noch Ligue 1, die dann in den USA auch wieder keiner kennt wahrscheinlich. Also das ist eine wirklich gute Konstellation daraus geworden. Auf eine Kaufoption oder ähnliches wollten sich die Engländer wohl nicht einlassen, weil sie eben unten in der Tabelle stehen und nicht wissen, wo spielen wir nächstes Jahr und ihr auch dann eben das Fragezeichen, das Giovanni Reyna begleitet, dann auch nicht wegwischen wollten, weil eben keiner genau weiß. Kriegt er jetzt mal regelmäßig Spielpraxis? Wie spielt er dann? Bleibt er verletzungsanfällig? Kommt er aus seinem Formtief raus? Kann er mal endlich zeigen, was er drauf hat? Oder wird es dann eh wieder schwierig?
Du hast gerade gesagt, ja, dass die Liga A dann in den USA nicht so präsent wäre. Es wäre mir als Spieler wirklich egal. Also,
ich glaube, da sieht man das anders.
Ja, das glaube ich auch, dass man das anders sieht. Aber also, da wird auch guter Fußball gespielt. Und ja, in England spielt er jetzt gegen den Abstieg.
Die sind sogar noch in der Europa League drin, die Franzosen.
Ja. Ja, und sie treten ihm da ordentlich auf die Knochen. Das ist vielleicht auch nicht das, was Giovanni Reyna so sonderlich gut tut. Wie bewertest du denn bislang seine Zeit beim BVB? Ich habe das ja eingangs gesagt. Als er kam, natürlich... Ja, man kennt seinen Vater noch aus der Bundesliga. Wir beide sind schon so alt, dass wir ihn noch haben spielen sehen.
Durchaus.
Claudio Reyna in Leverkusen und in Wolfsburg. Deswegen hat man gedacht, Mensch, wenn der Sohn schon so viel Talent hat, dann scheint er richtig viel Talent zu haben. Und er hat das ja in Phasen auch immer wieder gezeigt. Die Verletzungen waren ein Problem. Aber unabhängig von den Verletzungen, hattest du das Gefühl, also das war zumindest meins, dass er manchmal auch ein bisschen Phlegma ausstrahlt?
Ja. Das gehört bestimmt bei ihm zum Profil dazu, zur Gesamtbeschreibung, dass er auf dem Platz und auch daneben noch ein bisschen gehemmter wirkt, nicht so wirklich befreit und gelöst. Ich fand, seine beste Zeit hatte er unter Lucien Favre beim BVB. Da hat er auch wirklich gut gespielt und gut funktioniert. Der hat natürlich auch auf technisch feine Spieler gesetzt, auf Spieler, die das sauberes Passspiel beherrschen, die offensiv was kreieren können und so weiter. Danach sowohl bei Marco Rose als auch bei Edin Terzic fällt Reyna so ein bisschen vor die Füße, dass er eben in den defensiven Abläufen nicht der stabilste ist, dass er das Verteidigen einfach nicht so von der Pike auf gelernt hat. Dazu, dass er dann in diesem Bereich körperlich auch manchmal nicht robust genug ist, um sich da durchzusetzen und zu wehren und zu behaupten. Und das gepaart mit dem, ja, mit dem Spagat zwischen, wir wollen eigentlich, dass Giovanni Reyna unser Zehner der Zukunft wird. Er war intern als der Nachfolger von Marco Reus eigentlich verankert. Das sollte so passieren. Er sollte sich dahin entwickeln und dann diese Lücke irgendwann ausfüllen. Das ist anders gekommen. Auf der einen Seite sieht man, was er leisten kann, und er hat ja beim BVB oft genug auch Leute mit der Zunge schnalzen lassen, weil er einfach ein großartiges Gespür für Räume hat, ein großartiges Gespür, welche Pässe er spielen kann und muss und in Offensivaktionen wirklich glänzen und brillieren kann. Also was dieses Räume finden, dieses Bewegen in den Zwischenräumen, zwischen den Linien und so, da kommt der Marco Reus schon sehr nah mit dem Instinkt, den er dafür hat. Aber natürlich nicht mit der Konstanz in den Leistungen. Und das ist ein großes Problem. Das hat auch mit wiederkehrenden Verletzungen zu tun, die man bei ihm nie so wirklich richtig gut in den Griff bekommen hat, was zu langen Ausfallzeiten geführt hat. Die Corona-Zeit hat ihm schwer zugesetzt als junger US-Boy in Deutschland mit Lockdown und irgendwie kein Sport, kein Fußball richtig spielen und seine Leute weit weg in Übersee. Und das hat ihn vom Typ her schwer zu schaffen gemacht. Und den besten Giovanni Reyna haben wir danach eigentlich selten nur noch gesehen, was schade ist, weil ich ein großer Fan von diesem Spielertypen bin, weil er einfach die schwierigen Sachen so leicht aussehen lassen kann.
Jetzt ist die Frage, in welcher Form kommt er denn wieder zurück im Sommer?
Ja, die kann ich dir jetzt aber noch nicht beantworten.
Ja, das ist schwach. Ich musste eigentlich die Sendung an der Stelle abbrechen.
Hol doch das nächste Mal jemanden, der sich mit Fußball auskennt, dazu.
Ja, ich frage vielleicht Kevin.
Ja.
Aber der ist gar nicht da.
Ja, wir sind im Blindflug hier in der Regie.
Ist natürlich auch schwierig, sowas zu einfach verlassen. Aber ja, ich bin schon optimistisch, dass er sportlich nochmal in die Spur findet. Die Frage ist, kann das dauerhaft bei Borussia Dortmund sein? Weil manchmal brauchst du diesen Ortswechsel, damit du richtig aufblühst. Das hat jetzt bei Modahut anscheinend nicht so sonderlich gut funktioniert. Da gibt es ja Gerüchte, dass er in die Bundesliga zurückkommt und beim VfB Stuttgart anheuert. Bin ich sehr gespannt, ob das der Fall sein wird und ob das auch sinnvoll ist, tatsächlich für beide Seiten im Übrigen. Aber ich glaube, dass Joe Reyna, ja, du hast es ja gesagt, dieses Problem mit der Konstanz, erstmal dann das Problem, dass er hier alleine war in einer schwierigen Zeit, in einem schwierigen Alter auch, dann nicht richtig Anschluss finden konnte, was ja in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht möglich war, aber er hat es immer wieder aufblitzen lassen. Nur diese Frage der Konstanz unterscheidet in der Regel gute Spieler von sehr guten Spielern, weil dass die alle gute technische Fähigkeiten haben, dass die alle taktisch einigermaßen clever sind, das ist okay. Natürlich gibt es da nochmal Unterschiede. Aber Konstanz unterscheidet einen guten Spieler von einem sehr guten und konstant war er halt zu keinem Zeitpunkt. Weder am Anfang, noch dazwischen, noch am Ende. Da war immer die Konstanz das Problem und Borussia Dortmund, in Anführungsstrichen, kann nicht auf ihn warten, bis er dann mal irgendwie konstant agiert. Das ist, glaube ich, das größte Problem eigentlich. Dass der Verein nicht die Möglichkeit hat, ihn spielen zu lassen, weil ich kann mir schon vorstellen, er hat ja in der vergangenen Saison 7 Tore geschossen und hat aber selten von Anfang an gespielt. Dafür sind 7 Tore für einen offensiven Mittelfeldspieler, also finde ich relativ gut.
Er ist auch effizient, hat auch einen guten Abschluss, ne? Keine Frage. Ja. Hat auch gute Assistgeberqualitäten.
Aber überleg mal, Jürgen, stell dir mal vor, er würde von 34 Spielen 26 von Anfang an machen, dann wird er zweistellig treffen in der Saison. Das wäre ein sehr, sehr guter Wert.
Ja, das wird er schaffen, das ist ihm zuzutrauen, das traue ich immer nach wie vor zu.
Und aber in Dortmund?
Ja, warum nicht auch in Dortmund? Traue ich ihm zu. Wir dürfen nicht vergessen, dass er sehr, sehr jung in den Profikader gerutscht ist, da war er 17, gerade 18 vielleicht, und hat diesen Sprung überragend gut gemeistert, weil er einfach so viel Talent hat, so viel Qualität und Potenzial. Und dann kamst du dieser Stagnation und die Phase der Stagnation ist nicht unüblich, passiert vielen. Bei ihm dauert sie jetzt zu lange, deswegen ist es vermutlich auch richtig, ihm mal einfach andere Reize zu setzen, in einer anderen Liga, in einem anderen Club. Aber ich traue ihm durchaus zu, dass er es auch in Dortmund noch unter Beweis stellen kann. Und für den BVB, ja, man kann nicht ewig auf ihn warten. Aber, und jetzt kommen wir nochmal auf die Konstellation zu sprechen, Borussia Dortmund kann ihn auch nicht verschenken, denn er ist international in seinem Alter, auf seiner Position, immer noch unter den, weiß ich nicht, Top 20, vielleicht vielversprechendsten Spieler, weil er eben auch noch so jung ist und trotzdem schon 90 Profispieler hat und Nationalmannschaft etc., USA 2026, im Sommer Copa, das kommt alles dazu und er ist natürlich jemand, in dem man immer noch viel sehen kann. Borussia Dortmund hat in den vergangenen Transferperioden zu günstig verkauft, zu viele Spiele ablösefrei gehen lassen und diese Gefahr bestand natürlich jetzt auch bei Reyna, ne? Wenn man ihn, der mal einen Marktwert vor 2 Jahren von über 40 Millionen hatte, jetzt so Richtung 15 Millionen oder sowas gehen lässt, dann ist das schade, denn in der Qualität oder mit dem Potenzial einen Spieler wiederzuholen, wird dann schwierig. Und keine Ahnung, ne? Bellingham, Akanji, Haaland, sind alle zu günstig weggegangen. Spieler wie Guerrero, Dahoud, ablösefrei. Für andere wie Knauf oder Hazard hat man dann wenig Geld bekommen. Und dementsprechend muss Borussia Dortmund auch aufpassen, die Abgabeseite nicht zu sehr zu vernachlässigen. Der BVB braucht das Geld und kann es sich gar nicht erlauben, Giovanni Reyna unter Wert gehen zu lassen. Und mit der Vertragsverlängerung im Hinterkopf und der Option auch im Sommer entweder den lachenden Gio Reyna wieder zurückzuhaben, der hier in Dortmund durchstarten kann, oder eben vielleicht nach einer Reihe ordentlicher Spiele in England einen besseren Markt für ihn zu haben und ihn zu besseren Kursen zu verkaufen, als es aktuell möglich wäre, könnte dem BVB richtig weiterhelfen.
Und was ist, wenn er dort überhaupt nicht ankommt?
Dann hast du ihn im Sommer wieder hier, hast aber nicht die Not, ihn unter Wert zu verkaufen, mit noch einem Jahr Restvertragslaufzeit, sondern kannst sehen, was sich entwickelt, was der Spieler selber will, ob noch eine andere Leihe für ein Jahr irgendwo Sinn macht, um dann zu entscheiden. Aber du bist im Sommer nicht in der Not, ihn A, zu verschachern oder B, ihn irgendwie zurückzunehmen und du hast gar nichts mehr davon. Also ja. So wie der Deal jetzt läuft, finde ich ihn in alle Richtungen plausibel. Es steht und fällt natürlich mit seiner Leistung auch bei Nottingham Forest jetzt.
Wird sehr spannend sein, ihn da in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten. Ja. Dein Tipp, was am Ende dabei rauskommt?
Ich habe ihm alles Gute gewünscht und habe ihm gesagt, dass er gerne oder hoffe, dass er viel Spielzeit bekommt. Dann wird er auch seine Tore machen. Dann wird er gerade auch durch die Strahlkraft der Premier League natürlich auch nochmal anders in den Fokus kommen. Der Tapetenwechsel kann ihm, glaube ich, nur gut tun, weil er sonst wieder in den Schlamassel reingerät, dann hat er im Zentrum Julian Brandt vor sich, Marco Reus vor sich, wenn er dann irgendwann wiederkommt, noch vielleicht einen Felix Metscher vor sich, einen Marcel Sabitzer vor sich auf der 8. Und da wird er sich nicht durchsetzen, auch in der Rückrunde hätte er sich da nicht durchgesetzt dauerhaft und dementsprechend, ja, alles Gute in England.
All the best.
Yes.
Und wir starten durch mit den Hörerfragen. These von einem Hörer. Und zwar, es fehlt nicht das Konzept im Spielaufbau, sondern die technischen Fertigkeiten der Betroffenen. Mit einem Meunier Wolf, Özcan Can und Benzi Baini als Anspielpartner, hast du es mit technisch komplett limitierten Spielern zu tun. Man sieht den Unterschied recht gut anhand von Marzen. Eure Meinung, liebe Grüße aus Wien. Ich bin da komplett der gleichen Meinung.
Ja, da kann ich auch nicht viel widersprechen. Natürlich fehlt vor allem Borussia Dortmund, das ist mir jetzt noch deutlicher geworden, als es eh schon war, Spieler, die einfach mit dem Rücken zum Gegner angespielt werden können und dann mal aufdrehen können. Um doch mal das Beispiel Rainer zu nennen. Wenn man sich mal anguckt, was er für einen Unterschied machen kann, sollte man sich nochmal das 2-1 gegen Bochum angucken. Da hatte der BVB wirklich eine schwierige Phase im Spiel und es gab einen Rückpass auf Torhüter Alexander Meyer nach dem anderen. Alle haben immer zum Keeper zurückgespielt und dann versuchen wir es nochmal von vorne. Und Rainer war in einer Drucksituation, hatte Pressingdruck von hinten und hat es geschafft aufzudrehen und einen einfachen Ball auf Jan Marzen, glaube ich, zu spielen. Und anders als alle anderen vorher hat er den Weg nach vorne gewählt, weil er eben die Fähigkeiten dazu hatte und auch das Selbstvertrauen und den Mut und hat sich da aus der Drucksituation befreit, den klugen Pass gespielt und dann war das ganze Feld offen, weil 3-4 Bochumer vorm Ball waren und nicht mehr hinter den Ball kamen. Dann kam der lange Flugball auf Bino Gittens, der ihn exzellent weiter verarbeitet. Dann geht Sabitzer in die Tiefe, schlägt die kluge Flanke und endlich mal ein Kopfballtor nach Flanke von Füllkrug. Also ein Spielzug, wie man sich eigentlich bei BVB den regelmäßig vorstellt. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, Giovanni Reyna kann das, aber wenige andere. Also im Zentrum Salih Özcan, Emre Can können und mögen das nicht so gerne. Auf den Flügeln sind Fußballer, die andere Qualitäten haben als die spielerische Finesse, die da ja auch alle gerade genannt worden sind. Und da fehlt dann beim BVB ja immer mal wieder der Stratege für das Defensive auf der Sechserposition, aber vielmehr auch derjenige, der das Angriffsspiel mit Rhythmuswechseln, mit Verlagerung, mit Tempo oder eben Entschleunigung auch diktieren kann und der eben in der Lage ist, auch wenn er zugestellt wird von einem Gegenspieler, den Hintern rauszustrecken, zu warten, zu gucken, komme ich links vorbei, komme ich rechts vorbei und dann eben mit einem Pass auch das Spiel zu öffnen, wie das du hast, in dem genannten Modahut in guten Phasen ja konnte, der mit einer kleinen Körpertäuschung das Spielfeld aufgerissen hat oder eben im vergangenen Jahr und immer noch schmerzlich vermisst, so ein Jude Bellingham, den das eben noch gar nichts macht, wenn da zwei vor ihm sind oder hinter ihm sind oder sonst was, dann dreht er sich halt und spielt den Ball durch die Lücke. Diese Fähigkeiten gehen Borussia Dortmund beim aktuellen Kader leider ab.
Ja, das kann man wohl so sagen. Und deswegen finde ich, tut der Abgang von Rafael Guerreiro nach wie vor sehr weh. Jetzt hat man mit Marzen eine neue Lösung, der spielerisch streckt, stark ist und glänzt. Und das finde ich echt gut. Und ja, mal gucken, was da am Ende bei rauskommt, ob man den nicht doch irgendwie noch halten kann.
Ja, vielleicht, also jetzt schon. Komm, mach.
Ja?
Mach, ja, komm, mach. Ja, der ist 21, der kann auch so viel besser werden und der ist jetzt schon gut.
Natürlich, ich würde ihn sofort weiterverpflichten.
Ja, klar. Also hat mich jetzt in 2-3 Spielen deutlich mehr überzeugt, als dass Rami Benzebaini in 20 konnte.
Als Rami Benzebaini mich überzeugt hat in all den Jahren in Gladbach.
Ja, also in Gladbach fand ich, hat er also richtig gute Phasen gehabt.
Aber ja, aber das, vielleicht wirkt das auch nur so, weil Gladbach so schlecht war.
Ja, aber du denkst ja, dass ein Spieler, der in einer, Entschuldigung, liebe Gladbach-Fans, in einer durchschnittlichen, mittelmäßigen Mannschaft herausragt, in einer guten Mannschaft auch noch besser wird. Diese These hat leider nicht gegriffen.
Ja, das haben wir jetzt aber auch noch nett ausformuliert sozusagen.
Dankeschön.
Hallo, mein BWL-Freund Jürgen Kors.
Oh Gott.
Lass uns den Fans bitte darlegen, wie die Corona-Verluste 20 bis 22 von 150 Millionen Euro genau zu sehen sind. Heute habe ich irgendwie einen kleinen Husthänger. Denn der BVB erzielte davor 20 Millionen netto Profit nach Steuern pro Jahr. Entgangene Gelder, somit in Summe ca. 210 Millionen Euro. Daher, manches geht im Sommer, alles aber nicht.
Ja, also ich kann mich hier nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. Ich bin nix BWL. Also ich kann vielleicht noch Brutto und Netto unterscheiden und eine Mehrwertsteuer. Aber ich bin wirklich kein Wirtschaftsfachmann, aber ich kümmere mich ein bisschen mit um die Themen, weil sie einfach wichtig sind und entscheidend. Und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen natürlich Grundlage sind für alles andere, was wir dann so spekulieren und worüber wir diskutieren. Ja, es fehlt das Geld natürlich aus diesen Jahren. Dazu gehört, dass Spieler immer, der BVB möglichst einen großen Spieler, einen großen Transfer pro Jahr macht. Und das alles refinanziert dann den Kader, um ihn eben mit einem Gehaltsbudget auszustatten, das dauerhaft Champions League quasi garantiert. Dafür braucht man die Spieler, die eben dieses Gehalt auch verlangen. Das ist in den vergangenen Jahren auch nicht nur ein bisschen, auch deutlich zu weit nach oben gegangen. Ich glaube, die Reduktion des Gehaltsetats oder der Durchschnittsgehälter ist ein wichtiges Thema für Sebastian Kehl. Da ist er dran, das macht er auch. Inklusive mit mehr Leistungsbonifikationen und nicht mit höherem Grundgehalt. Das ist immer schwierig in den Verhandlungen, weil die Spieler natürlich gerne mehr Grundgehalt haben und weniger leistungsbezogene Gehälter oder Boni. Aber das ist der Fall. Borussia Dortmund fehlt das Geld aus diesen Jahren. Das hat den Club, weil er eben zum Beispiel auf das volle Stadion und die Einnahmen durch die Ticketpreise und Catering etc. angewiesen ist, deutlich zurückgeworfen. Es ist gelungen, möglichst schnell wieder diese Schulden abzutragen. Im vergangenen Geschäftsjahr auch mal wieder eine schwarze Zahl zu schreiben, die ja mit, weiß nicht, was, knapp 10 Millionen auch schon wieder ganz ordentlich war. Und es wird in diese Richtung weitergehen, aber vielleicht ist dann tatsächlich auch der kommende Sommer noch einer, wo es schwierig wird, weil eben nicht das Geld in Masse da ist, um teure Spieler zu kaufen. Jetzt können wir natürlich rückwirkend sagen, hätte man im vergangenen Sommer besser agieren können. Ja, ich glaube, sieht der ein oder andere bei Borussia Dortmund inzwischen auch so. Aber ich glaube, diese Wintertransferperiode jetzt mit wirklich klugen Leihgeschäften, Marzen, Sancho, Reyna, taugt da schon ganz gut. Zudem wird im Sommer dann, wage ich jetzt mal zu prognostizieren, einiges beim Gehaltsetat frei. Reus, Hummels muss man abwarten, aber Meunier, Wolf, da gibt es schon ein paar Millionchen, die dann eben nicht fest verbucht sind und die man im Zweifel auch in Ablöse reinstecken kann, weil man Spieler, die nicht schlechter sind, für ein günstigeres Gehalt dann bekommen kann.
Moin meine BVB-Experten, ich wollte nur sagen, es lohnt sich immer euch zu hören, bei meinem Dad wurde kürzlich Krebs diagnostiziert, da wünschen wir natürlich nur das Allerbeste, das ist ja ganz klar, denn Gesundheit ist nach wie vor das Wichtigste überhaupt. Euer Podcast ist eine Konstante, die einem immer wieder bessere Laune bereitet. Macht weiter so, Grüße aus Emden. Also nochmal, beste Grüße und beste Genesungswünsche zurück. Da fällt es natürlich schwer, aufs nächste Thema bzw. die nächste Frage zu schauen.
Ja. Ich kann nochmal eben dann ergänzen, ne? Bewegende Abschiedsfeier quasi, hätte ich was gesagt, Choreo für Marcel Schneider am Sonntag im Stadion. Das war bemerkenswert, das hat Gänsehaut gemacht und das Thema oder diese schlimmen Nachrichten rund um ihn haben die Fans in den vergangenen Wochen und Monaten viel bewegt und ich fand es sehr, sehr würdig, sehr, sehr angemessen und auch die Worte von Norbert Dickel dann als Stadionsprecher, die er da vorgetragen hat, waren sehr treffend und da hat sich gezeigt, dass dann bei allem, was man sonst über Fans und BVB-Familie sagt, dass das in diesem Fall wirklich Zusammenhalt dargestellt hat, wie man ihn sonst so selten erlebt. Und ich finde, dass das wirklich einen Respekt verdient, was da geleistet wurde mit der Choreo. Und dann, wo wir gerade dabei waren, in diesem Fall auch Wünsche und Grüße an die Familie von Marcel und alle Freunde und Fans, die mit ihm zusammen so viel erlebt haben und ihn jetzt vermissen.
War eine sehr besondere Schweigeminute, gleichzeitig natürlich auch noch für Franz Beckenbauer und Kai Bernstein, den ehemaligen Präsidenten von Hertha BSC, der leider auch aus dem Nichts quasi aus dem Leben gerissen wurde. Und ja, das mit Franz Beckenbauer haben wir sowieso schon alle mitbekommen. Machen wir weiter, es geht ja nun mal nicht anders. Findet das Derby nächste Saison eigentlich in der Roten Erde statt oder dürfen die Amateure auch mal im großen Stadion spielen?
Ja, ich glaube, wenn es gegen Schalke ginge, dann müsste man ins große Stadion ausweichen. Aber ja, also besorgniserregend, was auf Schalke passiert. Ne? Zum einen sportlich, zum anderen die finanziellen Rahmenbedingungen. Es ist schwer, wieder aufzusteigen, wenn man runtergegangen ist. Wenn man erstmal unten drin bleibt, wird es immer schwerer. Und wenn es jetzt sogar Richtung Abstiegszone geht und es nicht wirklich klar ist, wie man da wegkommen möchte, hui, da muss einen um die Kollegen aus Gelsenkirchen wirklich bange sein.
Uiuiuiui, nur noch die Tordifferenz trennt die Königsblauen von einem direkten Abstiegskampf sowieso. Ja. Platz, Mensch.
Ja.
Das ist ja desolat.
Ja, und dieses 1-4 in Kaiserslautern war natürlich.
Boah, Da haben die 1-4 in Lautern verloren. Die sind an denen vorbeigezogen jetzt.
In jeder Form niederschmetternd.
Es ist aber eng. Ja? Also mit einem Sieg mehr wäre Schalke auch nicht viel besser. Es tut mir so leid. Nein, es tut mir überhaupt nicht leid. Vielleicht wollen Sie in der Regie mal die Werbung einblenden, Kevin Kiska.
Mhm. Ah, guck mal, da ist er.
Ja, da kommt
drei
auch schon.
Monate für nur 3 Euro. rnde.de/bvb-podcast-angebot oder guckt einfach auf rnde.bvb vorbei. Und lasst uns ein Abo da.
Auf jeden Fall vorbei, auch bei Twitter bzw. x@rnbvb. Das gleiche gilt auch bei Instagram. @JürgenKors bei Twitter. Mich findet ihr auf beiden Plattformen unter @SaschaStaat. Wir freuen uns über jeden neuen Follower. Das ist ja logisch. Die Tabelle der zweiten Liga ist wirklich schön. Wirklich.
Ja, also Osnabrück ist weg, aber alles darüber ist wirklich
Rostock und Braunschweig, Lautern, Magdeburg, die sorgen alle dafür, dass Schalke in der nächsten Saison nicht mehr in der zweiten Liga spielt. So wird's kommen. Puh, das wäre aber auch hart. So, genug des Schabernacks, auch wenn ich die Frage von Simon mal kurz vorlese, müssen wir uns vielleicht mal länger drüber Gedanken machen. Aliens greifen die Erde an, sie versprechen, die Menschheit in Ruhe zu lassen, wenn eine von euch aufgestellte Elf aus ehemaligen BVB-Spielern gegen die Aliens gewinnt. Die Spieler werden durch Alien-Technologie in ihre körperliche Bestform zurückgebracht. Also sprich, ich kann einen Invaliden wie Matthias Sammer, der deswegen die Karriere beenden musste, in seine Bestform zurückbringen und diese erste Elf spielt dann gegen die Aliens.
Nur aus Borussen?
Ja.
Eieiei. Wen stellen wir denn ins Tor? Hans Tilkowski?
Ja, es soll die Besten spielen.
Ja, aber das ist ja schwer zu vergleichen jetzt. Ne? Natürlich der Fußball noch ein anderer.
Wir brauchen ja vor allem Körperlichkeit. Ne? Also Sammer, der Kokser muss auf jeden Fall auch spielen.
Ja, Sammer, Cola.
Also Tilkowski.
Ja.
Sammer, der Kokser.
Ja.
Dann brauchen wir im Mittelfeld so einen Hummels, Dauerläufer.
Klar.
Hummels, willst du auch spielen lassen?
Ja. Michael Zorg.
Zorg. Vorne natürlich der Erling, weil der hat eine körperliche Präsenz. Ja,
Doppelspitze mit Lewandowski, ne?
Ah, mit Lewandowski, stark.
Ja.
Brauchen wir einen Zaubermäuse oder ist das gegen die Aliens nicht so wichtig?
Doch, wir brauchen Mario Götze Prime.
Mhm. Oh ja, Mario Götze Prime. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir brauchen noch 3 Mittelfeldspieler, würde ich sagen.
Mhm.
Wir spielen ja im klassischen 3-5-2 wie früher.
Natürlich.
Das heißt, wir brauchen noch einen Läufer links,
Läufer rechts. Das kennen die da auf dem anderen Planeten noch gar nicht.
Läufer links, einen Läufer rechts und einen in der Mitte.
Da gibt es natürlich jetzt viel Auswahl.
Gibt es viel Auswahl. Wir müssen aber vielleicht nochmal so einen Oldschool-Spieler wie Lothar Huber reinholen.
Na, dann muss der Emma nehmen eigentlich.
Ja?
Ja.
Mhm. Okay. Ich schreibe einfach auch nur Emma auf.
Mhm.
Wir haben noch 2 Plätze frei.
Ja.
Brauchen wir einen, der so wegrätscht, dann wäre natürlich Prime Kevin Großkreuz auch eine Alternative. Gefällt dir spielerisch nicht?
Naja, wir haben ja schon, Zocki und Cola, der flext dann alles weg.
Zwei fehlen noch.
Tja. Ja, wen nehmen wir denn? Also aus der jüngeren Zeit, natürlich könnte man über Sancho nachdenken, man könnte über Dembélé nachdenken, aber Dembélé mit seinem ein Jahr in Dortmund, ich glaube, der qualifiziert sich nicht für diese Auswahl.
Nee, Sancho hat außer bei Manchester United im Erwachsenenbereich eigentlich nur beim BVB gespielt und auch nur da geglänzt.
Ja.
Möchtest du Sancho schon mit reinnehmen?
Ja, komm, nehmen wir den Clayton mit rein.
Dann brauchen wir noch so einen Semi-Strategen, der die Bälle so ein bisschen
verdient.
Ja, einer, der die Bälle so ein bisschen von links nach rechts.
Meinst du Axel Witsel?
Nein. Das ist Stratege gewesen.
Ja, absolut. Ja. Die Bälle von links nach rechts, da denke ich sofort an Axel Witsel oder Julian Weigel. Also, das ist.
Ja. Julian Weigel, glaube ich, ist raus, qualifiziert sich nicht für diese Elf. Vielleicht noch jemanden. So.
Ja, komm, Nuri Sahin.
Nuri Sahin, ja. Okay. Wobei der Manny Bender natürlich auch perfekt in so einer gegen Aliens.
Ich weiß ja nicht, wie die Aliens spielen. Ach komm, das schöne Spielerei, nächste bitte.
So, weiter geht's. Und zwar, eine Frage zu Meunier. Hat er eventuell eine geheime Vertragsklausel, dass er mindestens 10 Fehlpässe pro Hälfte spielen muss, um zum Beispiel gewisse Boni zu halten? Für mich würde das vieles schlüssiger machen.
Das ist gemein. Thomas Meunier ist einer, dem man wirklich nie was vorwerfen kann, dass er nicht will und tut und macht, was er kann. dass das Grenzen hat, das weiß er selber, das wissen alle anderen auch. Er hat jetzt 6 Mal hintereinander von Anfang an gespielt. Vor Weihnachten und jetzt danach. Hängt natürlich auch mit der Verletzung von Julian Riasson zusammen. Es gab ja die Überlegung, ihn im Winter abzugeben, aber das konnte er selbst sich nicht so super gut vorstellen, weil mit Familie und jetzt mitten in der Saison oder im Schuljahr dann zu wechseln und im Sommer hat man natürlich mehr Optionen, von daher hat das alles nicht so gepasst. Natürlich wird er oder weiß er um seine sportliche Perspektive, wenn Riasson wieder da ist, dann sollte der rechts spielen und Marzen links und dann wird es für Thomas Meunier, Marius Wolf, Matteo Morey, Rami Benzebaini deutlich schwieriger auf Einsatzzeiten zu kommen.
Wie viel Energie kostet die Nachfolge von Watzke im sportlichen Bereich? Wäre das nicht was für Jürgen Klopp?
Bei aller Wertschätzung für Jürgen Klopp, und die ist wirklich nahezu grenzenlos, ich glaube, so ein Geschäftsführerposten, das wäre nichts für ihn.
Nein. Wird der Bundestrainer im Sommer ja oder nein?
In diesem Sommer schon? Nein, glaube ich noch nicht.
Ist aber dann erstmal vielleicht belegt, der Posten. Aber er hat gesagt, er möchte Ruhe haben.
Je nachdem, wie es läuft. Als Bundestrainer hast du Ruhe.
TV-Experte dann wieder.
Also Hansi Flick und Jürgen Löw haben ja gezeigt, dass man als Bundestrainer auch viel Freizeit und Ruhe hat. Das ist ja in Ordnung. Und,
eigentlich schon.
Na, ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, das war ja in Dortmund ähnlich, dass er sich dann so ein Sabbatical vornimmt und vielleicht tut sich dann irgendwo eine Tür auf, wo er nicht Nein sagen kann. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass er schon durch ist, aber...
Fände es aber auch ein Boss-Move, wenn er einfach nie wieder was trainiert.
Ja, also was soll er dann noch mehr erreichen?
Eigentlich kann es ja nur noch zu Real Madrid gehen.
Sportlich, atmosphärisch, traditionell, fußballerisch. Ich glaube, so ein Scheichklub kommt nicht in Frage irgendwie.
Nein, das macht er nicht.
Dann bleibt nur Real Madrid. Ich glaube, das ist ihm dann aber jetzt aktuell, wenn er sagt, er braucht Pause und mal ein bisschen Ruhe, um Akkus aufzuladen, dann ist das nicht die richtige Adresse, glaube ich. Real ist ja jetzt nicht so ein entspanntes Pflaster. Ja, und in Deutschland, keine Ahnung, also wer Bundestrainer, Bayern, weiß ich nicht. Ich glaube, bei allem, was er jetzt macht, ist die Gefahr, dass er an seinem Nimbus einbüßt, größer, als dass er noch was dazu gewinnen kann. Mhm. These.
Ja. Sehe ich exakt genauso.
Gut.
Sehe ich exakt genauso.
These bestätigt. Nächster Punkt.
Wie weit ist der BVB bzw. 1&1 eigentlich mit dem Umbau des Stadion-WLAN auf eine brauchbare Abdeckung? Der BVB hatte Anfang der Saison angekündigt, dass alle Stadionbesucher ein stabiles Internet haben sollen, unabhängig vom Provider. Bei mir ist das mobile Internet mal wieder gut eine Stunde vor Anpfiff ausgefallen. Welches mobile Internet, frage ich mich. Ja. Weil wenn ich in dieses Stadion gehe, habe ich nie
mobiles Internet. Kommt. Ist in Mache, wird im Frühjahr, so April oder sowas, dann auch, glaube ich, aufgesetzt und freigeschaltet etc. Möchte man ja auch für die EM haben, also für die Euro im Juni und wird noch in diesem Jahr fertiggestellt und zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, dass ich mit April richtig liege, aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Ähnlich wie dieser große Anbau an der Westtribüne, wo es um Catering, Küche etc. geht. Also Richtung Frühling wird das Stadion so modern und frisch sein, wie es vielleicht noch nie war und passend zum 50. Geburtstag am 2. April dann auch in vollem Glanz erstrahlen.
Das würde dann ja passen.
Ja.
Sollte man, solange die Doppelbelastung mit der Champions League noch nicht gegeben ist, nicht bis zur letzten Minute die totale Torgier verkörpern? Dortmund hat immer noch die schlechteste Tordifferenz neben Frankfurt in den Top 6 und man sollte da eigentlich aus dem letzten Jahr gelernt haben. Vielleicht ist man dafür nicht gut genug.
Ja, vielleicht ist man nicht gut genug. Es hilft da zum einen, weniger Gegentore zu bekommen als die 25, die es bis Weihnachten waren. Jetzt ist er mal mit +9 aus den ersten 3 Spielen schon mal einen Anfang gemacht. Und wenn das Fundament stimmt, wenn die Basis stimmt, die Balance stimmt, dann sind Tore zu schießen bei Borussia Dortmund nie das Problem gewesen. Oft war der Aufwand zu groß, um ein Tor zu schießen und der Aufwand für den Gegner zu leicht, gegen den BVB 1 zu erzielen. Da, glaube ich, liegt der Hase im Pfeffer.
Sind Marzen und Meunier die Außenverteidiger mit der größten Qualitätsdiskrepanz seit Dede und Philipp Degen?
Da sind aber auch heute spöttische Fragen dabei.
Oh, hier ist eine richtig gute.
Ja, dann.
Die gefällt mir. Mahlzeit, ihr Schurken. Was haltet ihr von Christian Seifert als Watzke-Nachfolger?
Ach, den Christian Seifert kennst du ja noch besser als ich, glaube ich.
Das ist korrekt.
Und ich habe ihn mal vor Zeiten ins Spiel gebracht bei BVB, ob er dann nicht irgendwie, und dann hieß es, nee, so, der, da hieß es sinngemäß, so doof ist der nicht, dass er sich einen Bundesligisten antut, viel zu viel Arbeit und Stress und viel zu viel Hickhack und Gewurr. Jetzt hat er ja mit seinem eigenen Dein-Projekt bestimmt nicht weniger am Hacken. Aber ich glaube
nicht, dass das weniger Arbeit ist, als der Geschäftsführer eines Bundesligisten zu sein.
Das ist nämlich der Fall tatsächlich. Weiß ich nicht. Ja, war interessanter Name.
Interessanter Name. Der wäre auf jeden Fall top.
Ja, aber ist ja nicht realistisch, weil er eben da seinen eigenen Stream am Laufen hat.
Ja gut, aber dann kann er ja abschalten. Ja. Kann er ja ausmachen.
Was machst du denn dann? Hast du auch mehr Freizeit wieder, ne?
Dann wechseln die Rechte wahrscheinlich zu einem anderen Anbieter, so wie das immer ist. Apropos Bundesliga-Rechte, die sind ja auch jetzt...
Ja.
Die, wie hieß die nochmal? Single Buyer Rule?
No Single Buyer
Rule. No Single Buyer Rule.
Ja.
Ja, also jetzt kann jeder kaufen, wer will.
Jetzt kann jeder kaufen und nicht nur Portionchen, sondern das ganze Paket. Wird, glaube ich, die Ausschreibung nochmal erleichtern. Große Sprünge sind nicht zu erwarten. Wir haben aktuell im Schnitt so 1,1 Milliarden pro Saison. In den anderen Ländern ist es nicht weit nach oben gegangen. Italien, glaube ich, nicht. In England auch gar nicht so viel, obwohl man noch viel, viel mehr Rechte und weitere Spiele ins Paket reingepackt hat. In Frankreich ist es komplett gefloppt, weil niemand das Mindestgebot abgegeben hat. Herr Merkel und Herr Lenz bei der DFL werden da sicherlich alles dafür tun und sind, glaube ich, auch aufgrund ihrer Vergangenheit und ihrer Kompetenz dazu in der Lage, das Bestmögliche rauszukitzeln für die Bundesliga oder die DFL vielmehr. Große Sprünge, glaube ich, wird es nicht geben. Ich glaube auch nicht, dass es für den Abonnenten viel, viel günstiger werden wird, aber wenn wir zumindest schon mal dieses Gewirr von Sky, DAZN, Prime plus Sportschau, Sportstudio, was auch immer alles noch ein bisschen entwirrt hätten und nochmal Sat.1, das ein Free-TV-Spiel zeigt, dann wär schon ganz gut. Also dieses, ich brauche 3 Abos, um die Spiele zu sehen, die ich will, ist ja nicht zu ertragen.
Lieber alles zu DAZN, alles zu Sky oder alles zu Amazon Prime?
Du hast ja gerade gesagt, ist ja egal, wer die Rechte hat, dann zieht die Reporter-Karawane halt mit.
Vergiss die Reporter. Lieber DAZN, alles bei DAZN, lieber alles bei Sky oder lieber alles bei Amazon Prime?
Nach welchen Kriterien sollte ich das denn jetzt entscheiden?
Ja, nach deinen persönlichen Vorlieben.
Nach meinen persönlichen Vorlieben? Dann wird es wahrscheinlich DAZN werden.
Mhm. Bei mir wäre es Amazon Prime.
Ja.
Ja. Da ist das Bild immer 10 Klassen besser als bei den anderen. Es gibt nie Ausfälle und die sind immer vor Ort.
Mhm.
Und ich finde, wenn jemand Fußball-Bundesliga überträgt, wie DAZN das tut, und die gehen nicht für jedes Spiel ins Stadion, dann finde ich das nicht passend. Für das Produkt, was sie da anbieten wollen, nicht aus dem Stadion zu kommentieren, kann ich mich nicht journalistisch mit einverstanden erklären.
Ja, verstehe deinen Punkt.
Und bei Sky,
vielleicht braucht
da finde ich bei Sky finde ich ganz schlecht, dass ich das Spiel nicht im Nachgang nochmal als komplette Wiederholung sehen kann.
Ja, stimmt. Das ist
wir sind im Jahr 2024, ja. Das ist absolute Pflicht.
Ja. Und weißt du, was ich noch viel lieber hätte?
Nein. Kein Didi Hamann, oder?
Ja, nein, das meine ich gar nicht. Statt der kompletten Wiederholung die Spiele mit der Nettospielzeit.
Condensed nennt man das, glaube ich, im NFL League Pass.
Ja.
Genau.
Ich will nur die Spiele, ich will nicht sehen, wie der Spieler den Ball vom Einwurf wiederholt und die nächste Verletzungspause etc. Ich will einfach nur sehen, Ball rollt, Ball rollt, Ball rollt, Ball rollt, Ball rollt. Und wenn es dann 45 Minuten sind, Netto-Spielzeit oder sonst was, dann gucke ich mir das auch gerne im Real Life an. Aber warum sollte ich mir dann auch bei den wenigen attraktiven Spielen, die es in der Bundesliga oder attraktiven Paarungen, die es in der Bundesliga gibt, das alles nochmal komplett in der Länge reinziehen?
Keine Gratulation zu Hitzfelds 75. Geburtstag und keine Reaktion auf den Tod von Franz Beckenbauer. Warum BVB?
Warum der BVB das so? Der BVB hat doch bei Kaiser Franz durch Hans-Joachim Watzke und ich glaube sogar auch durch Rauerball da ein paar Worte.
Ich war schon im Handballtunnel, deswegen habe ich es nicht richtig mitbekommen.
Ja, Ottmar Hitzfeld 75, aber kann ich ja an dieser Stelle verraten, da gibt es ganz was Feines. Nämlich ein mehrteiligen, ich glaube 6-teiligen Podcast, den die Ruhrnachrichten in diesen Tagen veröffentlichen mit der ersten Folge, wo wir mit Ottmar Hitzfeld gesprochen haben, mit Michael Mayer und Gerd Niebaum und die über die goldenen 90er, mit Lars Ricken und Teddy de Beer, Stefan Reuter und Uli Hoeneß. All die kommen zu Wort und beschreiben das Phänomen Ottmar Hitzfeld, diese außergewöhnliche Trainerpersönlichkeit. Und da könnt ihr euch echt drauf freuen. Da gibt es spannende Einblicke und ein paar schöne Schmonzetten.
Wo seht ihr die Parallelen zur vergangenen Rückrunde, außer dass wir wieder kein Meister werden?
Bislang sehe ich die Parallelen, ist es jetzt schon mal 3 Spiele gewonnen. Letztes Jahr waren es 10 Siege am Stück. Ja, könnte doch wieder so werden, oder? Hätte doch kein Schwarz-Gelber was dagegen.
Wenn sie 10 hintereinander gewinnen, These, sind sie wieder Meisterin.
Mit wem habe ich denn die Tage darüber spekuliert? Ja, mit dem Kollegen von der Bild-Zeitung, genau. Er sagte, ja, aber 13 Punkte sind halt einfach zu weit. Letztes Jahr waren die ersten beiden oder erste nicht so weit weg wie in diesem Jahr. Aber zumindest, ja, also wenn es jetzt ideal läuft für den BVB, kann man zumindest irgendwie nochmal das Thema Platz 5 zeitnah ad acta legen vielleicht. Das wäre ganz gut. Aber ich glaube, auf weniger als 5-6 Punkte wird der Vorsprung nach oder der Rückstand auf oben nicht mehr schmelzen.
Im Sturm ist derzeit nur Füllkrug etabliert. Wie sieht die Zukunft von Allaire und Moukoko aus?
Ja, das kann man ja nach dem letzten Spieltag nicht so gelten lassen. Ne? Ich finde, die Doppelspitze ist durchaus ein Experiment, das weitere Aufführungen sich verdient hat. Ich finde es auch nicht uncharmant, denn hast du mit Niklas Füllkrug einen, der die Bälle festmachen kann, der ein robuster Spieler ist, der im Strafraum in der Luft quasi das meiste wegmachen kann, wenn da mal Flanken kämen, und mit Muki einen, der besser ist im Gegenpressing, im Pressing, der die Tiefe mehr anlaufen kann, der mit Ball am Fuß ein bisschen quirliger und unberechenbarer ist. Also sie ergänzen sich ja in ihren Spielstilen und ihrem Profil ganz gut. Ist halt nur das Problem, dass dann immer noch ein anderer Spieler aus der Dreierreihe oder was auch immer dahinter dann eben nicht aufgeboten werden kann. Und deswegen glaube ich, dass wir situativ noch die Doppelspitze mal wiedersehen, aber ich glaube nicht dauerhaft, denn wenn Sancho, Brandt, Malen fit sind, dahinter Reus, Beino Gittens, irgendwann wieder Adeyemi, dann gibt es eher den Vorzug für mehr offensive Mittelfeldspieler oder Flügelspieler und nicht für die Doppelspitze. Aber ich habe es mir gern angeguckt und ich glaube, dass da einiges davon auch schon ganz gut funktioniert hat.
Moin, ist Prime neuer Sponsor? Bei der PK war eine gelbe Flasche zu sehen.
Ja, korrekt. Checkt auf ruhrnachrichten.de/BVB, da erfahrt ihr alles zu diesem Energiegetränk aus den USA, das nach weniger bekannten Clubs wie den LA Dodgers oder irrelevanten Stars wie Patrick Mahomes oder Erling Haaland jetzt auch bei Borussia Dortmund endlich die ganz große Sportbühne erklimmt.
Ist bald Super Bowl.
Ja, in 10 Tagen quasi. In
Vegas.
Ja, ich war ja kürzlich noch in Vegas, in diesem Wahnsinnsstadion.
Ja.
Wahnsinnsstadion.
Ja?
Ja. Also, man muss ja nicht alles Moderne mögen und es gibt ja auch viele Beispiele, wie man Stadien nicht neu bauen sollte, auch in Deutschland, aber das Ding, richtig geiles Teil. Also, und in Las Vegas muss man ja erstmal auffallen, ne? Das ist ja schon gar nicht so einfach, aber dieses Stadion ist echt Hingucker.
Die haben da auch so eine Kugel, die heißt The Sphere. Hast du die auch gesehen?
Ja, die war quasi kurz, die war schon in Betrieb, aber war noch nicht offiziell eröffnet, als wir da waren. Und kurz danach haben ja U2, glaube ich, das erste Konzert da gespielt. Ja, auch geiles Teil.
Sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen. Wird dann in 2 Jahren hier in Dortmund gebaut, als neue Halle, um die Westfalenhalle zu ersetzen. Bisschen moderner.
Ach, Sascha. Ach, Dortmund ist doch nicht Las Vegas.
Nee. Und Dortmund geht auch nicht vorwärts, was sowas angeht. Ne?
Ja, aber da habe ich lieber 50 Jahre Westfalenstadion als irgendwie so eine moderne Kugel, die hier gar nicht hinpasst.
Apropos, da gibt es auf unserem YouTube-Kanal ja auch immer die aktuellen...
Endlich sagst du es.
...aktuellen Dinger. Ja, habe ich vorher nie gesagt. Schwarz-gelbe Geschichten.
Schwarz-gelbe Geschichten.
Und die sind echt toll.
Protagonisten.
Ja, Protagonisten, die ihre Geschichten rund ums Stadion erzählen. Und bislang meine Lieblingsfolge ist die... Tatsächlich mit Marcel Raducanu und Lothar Huber, weil wie Marcel Raducanu quasi geflüchtet ist aus dem Stadion, wo er ein Länderspiel hatte mit Rumänien, um dann irgendwo in Hannover zu landen und dann wieder nach Deutschland zu kommen. Und damals konnte man sich nicht mit Handy und so ein Kram. Nee, der ist dann einfach, irgendwann hat er eine Verletzung vorgetäuscht. Der Mannschaftsarzt hat ihn in der Kabine verlassen, was eigentlich nicht Usus war. Und dann ist er einfach aus dem Stadion raus, vor dem Stadion wartete ein Freund Und der hat ihn dann mitgenommen.
Krass. Erinnert mich an Jens Lehmann, der mit der Straßenbahn nach Hause
gefahren ist. Nee, ich glaube, die Nummer war deutlich härter. Wobei Jens Lehmann mit der Straßenbahn, da haben sie in Leverkusen auf den Arsch bekommen, damals Schalke, oder?
Ja, ich glaube, so war das. Oder er nicht, er saß dann draußen, oder wie war
Jens
das?
Jens Lehmann, Fall für sich, ne?
Ja.
Hast du das mitbekommen mit seiner Anzeige da jetzt?
Habe ich mitbekommen.
Lief unglücklich für den armen Jens. Aber der wurde auch malträtiert vom Nachbarn. Das war ja nicht mal auszuhalten. Da kann man einfach mal mit der Kettensäge kommen.
Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen.
Nee, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Ich habe jetzt ein Zeitproblem und du auch. Wir haben aber sehr viel besprochen, glaube ich. Ja. Und auch ein bisschen Werbung gemacht für die tollen anderen Sachen, die bei uns konsumiert werden können. Wie gesagt.
Haltet die Augen auf nach schwarz-gelben Geschichten, nach dem Hitzfeld-Podcast, nach nde/BVB.
Oh, da wird's schon wieder eingeblendet.
Und überlegt euch doch mal, ob für den Schnäppchenpreis von nur 3 Euro ihr ein großes finanzielles Risiko eingeht. Nein, aber dafür hoffentlich einen Mehrwert habt mit unserem Content. Das würde uns freuen.
Genau so sieht's aus. Uns freut auch, wenn er uns auf den sozialen Kanälen folgt, einfach nach RNBVB suchen oder nach Jürgen Kors oder Sascha Staat. Damit sind wir durch für heute. Wir gehen von mindestens 6 Punkten in Heidenheim aus. So gut, wie der BVB aktuell spielt, Heidenheim im Formtief. Ich frage dich jetzt nicht nach deinem finalen Tipp. Bist du im Stadion?
Ja.
Mhm, mit?
Kevin Pinnow.
Mit Kevin Pinnow. Dann begrüße ich den nächste Woche hier.
Ja, gerne.
In der Kombo kann uns keiner mehr ertragen, denke ich, nach 2 Wochen zusammen.
Ich hoffe, es war nicht so
schlimm. Brauchen wir mal einen Wechsel. Dirk Kamp ist nämlich aktuell wo? Auf der Spurbis.
Ja.
Die wurde verlegt von Düsseldorf nach Hamburg. Finde ich ungut. Ist zu weit weg.
Ja. Für Dirk nicht.
Nee, Dirk möchte noch weiter weg, oder?
Dirk geht jeden Weg.
Dirk geht jeden Weg, auch den Jakobsweg. Darüber berichten wir, wenn Dirk das nächste Mal zu Gast ist. Investigativ. In diesem Sinne, habt eine gute Restwoche und nächste hören wir uns dann wieder. Ciao.
Tschüss.